Ja, auch von meiner Seite nochmals einen guten Morgen oder einen guten Mittag. Ich freue mich, dass wir miteinander heute Mittag jetzt in der zweiten Einheit über die zentrale Schlüsselfigur der Weltgeschichte nachdenken, über Jesus Christus und über das, was er für uns getan hat. Es gab mal einen Bestseller, also ein Buch, das zig hunderttausend Mal in Deutschland verkauft wurde. Und es hatte den Titel Jesus, der erste neue Mensch. Franz Alt hat es geschrieben. Und mein theologischer Lehrer Siegfried Kettling, der hat mal gesagt, also wenn man alle Irrlehren über Jesus in einem Buch zusammengefasst haben möchte, dann sollte man sich dieses Buch kaufen. Da hat man so alle Irrlehren drin. Und da schreibt der Franz Alt: Schade eigentlich, dass dieser Jesus, der einfach ein Top-Typ ist, der ist die Figur der Nächstenliebe, der ist der Mann mit einem super Programm, mit einem Programm der Liebe, mit einem Programm der Zuneigung. Aber leider hat er ein bisschen hoch gepokert. Leider hat er sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Leider hat er dann Widerstand provoziert. Und die ganze Geschichte mit dem Kreuz hätte einfach nicht sein müssen. Das ist ein Unglücksfall gewesen. Schade, sagt Franz Alt. Wahrscheinlich habt ihr dieses Buch nicht gelesen. Aber vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, musste das denn so sein mit dem Kreuz? Was ist denn das tiefste Geschehen? Warum ist Jesus wirklich ans Kreuz gegangen? Es gibt heute Berichte, meistens immer so um die Weihnachtszeit, dann veröffentlicht der Spiegel und Fokus und wie die Zeitschriften alle heißen, irgendwelche religiösen Artikel über Jesus, und dann lese ich häufig, die Sache mit dem Kreuz, die passt eigentlich nicht zu dem lieben Gott. Das ist alles so blutrünstig, diese ganze Opfertheologie. Ich hatte bei uns auf dem Schönblick mal eine Referentin, die auf eine Nachfrage gesagt hat, eigentlich muss man sagen, das hätte sich Gott ersparen können. Die Sache mit Jesus am Kreuz ist eigentlich nicht notwendig gewesen. Ich habe dann dieser Referentin einen Brief geschrieben und gesagt, auf dem Schönblick können Sie nicht mehr referieren. Denn mit der Frage nach Golgatha, mit der Frage des Kreuzes steht und fällt der christliche Glaube, steht und fällt alles. Und ich finde das super, dass ihr euch für dieses Thema jetzt entschieden habt, hier dabei zu sein. Mein Versuch ist es, dass wir ein wenig dem nachspüren, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und ich möchte einen Kerntext der Bibel lesen, aber vorher auf den ersten Seiten der Bibel. Die meisten von euch haben das ja schon mal gelesen, mit der Schöpfung, mit dem Paradies und Adam und Eva. Und dann mit dem Sündenfall und dass Gott sie aus dem Paradies herausgeworfen hat. Und dann verflucht Gott die Schlange, die den Adam und die Eva verführt hat. Verführt gegen Gott und sein Gebot zu rebellieren. Dass der Mensch, der das Geschöpf Gottes ist, der sich ganz und gar Gott verdankt, anfängt, Gott nicht mehr Gott sein zu lassen. Sich selber aufspielt wie Gott. Ich will sein wie Gott. Das hatte die Schlange, das hat der Teufel diesem Menschen eingeredet. Und dann sagt Gott zur Schlange, zum Teufel: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, also Eva, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieses Wort ist ein prophetisches Wort, das auf Golgatha, das auf das Kreuzesgeschehen hinweist. Es wird einen Nachkommen geben. Dieser Nachkomme heißt Jesus Christus. Und der wird dem Teufel, der wird dieser altbösen Schlange den Kopf zertreten. Er wird dieser Schlange das Genick brechen, sodass der Teufel keine Chance mehr hat mit seinem zerstörerischen, todbringenden Wirken. Aber die Schlange wird bei dem Zertreten des Kopfes, wird sie diesem Nachkommen, diesem Jesus noch in die Ferse stechen mit dem tödlichen Biss. Das heißt, seitdem die Menschheit sich gegen Gott aufgelehnt hat, aus dem Paradies hinaus vertrieben werden musste, hat Gott bereits einen Plan geschmiedet, dass dieser Schaden geheilt wird, dass dieses Elend überbrückt wird. Hat Gott bereits darüber nachgedacht, wie kriege ich meine Menschheit wieder zurück, damit wir zusammen sein können, damit zusammenpasst, was zusammengehört, nämlich Schöpfer und Geschöpf, Gott und Mensch. Und dieser Plan des Heiles, dieser Heilsplan, ist von allem Anfang an bei Gott beschlossen. Es ist also kein Unglücksfall, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Wir werden jetzt also über Jesus und seinen Weg ans Kreuz nachdenken. Ich möchte dazu eine Schlüsselstelle aus dem Neuen Testament lesen. Es ist wohl eines der ersten Jesuslieder, die die Urgemeinde gesungen hat. Der sogenannte Christushymnus nach dem Philipperbrief, Philipper 2, Vers 5 bis 11. Wer es auswendig kann, der ist gut drauf. Wer nicht und eine Bibel dabei hat, der möge das einfach mal aufschlagen. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Ich lese nach der alten Luther-Übersetzung. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, Jesus Christus, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Christus Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es gibt ein unglaublich starkes Passionslied, das von dem größten deutschen Liedermacher aller Zeiten stammt. Das ist Paul Gerhardt. Und in diesem Passionslied von Paul Gerhardt unternimmt dieser Paul Gerhardt, der vor 400 Jahren lebte, etwas Hochmodernes. Er spielt sich auf wie ein recherchierender Reporter, der im Grunde genommen ein Mikrofon in der Hand hält. Damals gab es noch keine Mikros, aber Paul Gerhardt war da schon so weit voraus. Und ein recherchierender Reporter, der muss immer an den Ort des Geschehens und des Ursprungs kommen. Und Paul Gerhardt hat in diesem Lied, in diesem Passionslied, Passionslieder sind ja Lieder, da geht es um das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Das wird besungen. Da hat Paul Gerhardt also Folgendes gemacht. Er hat gesagt, ich gehe mal dahin an den Ort, wo sich Gott das Ganze mit dem Kreuz und Leiden und Sterben und so weiter ausgedacht hat. Also in den Himmel. Also ist er gedanklich in den Himmel gestiegen, der Paul Gerhardt, hat das Mikrofon dem Vater vor den Mund gehalten, Gott Vater, und hat ein innertrinitarisches Gespräch belauscht. Also ein Gespräch zwischen Gott Vater und Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir glauben ja an den dreieinigen Gott. Und da gibt es plötzlich in diesem Passionslied eine wörtliche Rede. Mikrofon vor dem Vater. Vater spricht zum Sohn im Himmel. Als der Heilsplan, als Golgatha sich aus Gott ausdachte, da sagt Vater zum Sohn, könnt ihr alles nachlesen in diesem Passionslied, müsst ihr euch mal angucken. Geh hin, mein Kind, also Vater zu Sohn, geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan zur Straf und Zornes ruhten. Die Straf ist groß, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Das ist jetzt alte Sprache. Ich sag's mal mit meinen Worten. Gott Vater im Himmel hat gesagt, du bist mein Sohn. Guck doch herab auf diese Welt, wie die Menschen leben, um zu sterben. Wie sie sinnlos dahin vegetieren, wie sie wie sie keinen Plan haben, wie sie sich entfremdet haben voneinander, wie Mord und Totschlag regieren. Guck sie doch an, diese Menschen, die da verschmachten, die gerade mal 70, 80 Jahre leben und dann ist alles aus. Hol die raus aus diesem Elend. Hol die raus aus diesem Dreck. Befreie sie von der Trennung, die sie sich selbst eingebrockt haben, von der Trennung von mir. Geh zu ihnen und rette sie. Und das geht dadurch, dass du die Trennung und die Schuld und Sünde aller Menschen aller Zeiten auf dich selber nimmst. Mach das, ich sende dich auf diese Welt, damit du durch dein Leiden und durch dein Sterben die Menschen rettest. Jetzt müsste man, wenn man das Lied singt, eine Generalpause machen, das heißt schweigen, eine Minute schweigen. Wie antwortet der Sohn? Wird er gehen? Mikrofon vor dem Sohn. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund. Leg auf, ich will dir's tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Mit anderen Worten, Vater, wenn du dir das so ausgedacht hast, dass so tatsächlich die Menschen gerettet werden können, dass dadurch wirklich Heil geschaffen wird, dass dadurch Menschen ewig leben können, dass dadurch Menschen von Sünde und Schuld und Tod und Teufel befreit werden können, dann mache ich das, selbstverständlich. Wann geht's los? Und wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Weihnachten ist dieses Wunder, dass tatsächlich der Sohn Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, tatsächlich hineinsteigt in Raum und Zeit. Also Weihnachten nach Philippa, was ich gerade gelesen habe, heißt, er, der in göttlicher Gestalt war, Jesus, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Das ist der Weihnachtsvers nach Philippa 2. Nach Lukas 2 hört sich das ein bisschen anders an. Ich will euch das mal versuchen, deutlich zu machen, was da eigentlich abgeht. Wisst ihr, wir feiern Weihnachten und haben dann Tannenbaum und brennende Kerzen und Krippe aufgebaut und das Ganze und machen jedes Jahr Weihnachten. Ja? Wir feiern ja jedes Jahr Weihnachten und dann singen wir, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Ist natürlich theologisch, biblisch größter Blödsinn aller Zeiten. Ja, alle singen mit, dummer geht's fast nimmer. Denn er ist ein einziges Mal gekommen. Wir haben das nur im Kalender alles drinstehen und deshalb feiern wir das immer. Es ist ja auch gut, dass man sich daran erinnert. Aber jetzt mal nach Philippa, was ist denn da, was geht denn da eigentlich ab? Wir müssen, um Golgatha zu verstehen, müssen wir verstehen, wer Jesus ist. Franz Alt versteht Jesus überhaupt gar nicht. Und die, die über Jesus den Menschen sprechen, die ihn aber nicht verankern, als Sohn Gottes in der Ewigkeit, können mit Kreuz und Golgatha und Sühnetod überhaupt nichts anfangen. Also, Jesus, der Sohn Gottes, er, der in göttlicher Gestalt war. Ich habe da in der griechischen Bibel nachgeguckt. Da steht das Wort Morphe, wo Luther übersetzt Gestalt. Also, wenn wir sagen Gestalt, dann können wir sagen, wir kennen Menschen, die sind von korpulenter Gestalt. So gab es mal einen Bundeskanzler, der hatte Jahresringe, je länger er regierte, je mehr, das war wie ein Baum, je mehr Jahresringe hat er angesetzt. Der hatte eine korpulente, große, eindrückliche Gestalt. Und dann gibt's auch Leute, die haben eine sehr schmächtige Gestalt, so ein Mahatma Gandhi, das war ein ganz, ganz schlanker, drahtiger Typ. Und wenn wir Gestalt hören, dann denken wir an die äußere Form. So wie wenn man Sandkasten spielt und dann hat man ein Förmchen oder wenn man einen Kuchen backt, dann hat man so eine Guggenlupf-Form und dann gibt die Form auch dem Kuchen seine Gestalt. Wir denken immer an Äußerlichkeiten. Das griechische Wort meint aber was völlig anderes. Er, der in göttlicher Gestalt war, gemeint ist, er, der in göttlicher Form war, und man muss das übersetzen, der die Möglichkeiten Gottes hatte. Also, ich sag's mal anders. Wenn der VfB Stuttgart in Form ist, also die Mannschaft, Wenn die in Form sind, dann können sie unter Umständen sogar die Bayern schlagen. Mit dem Kakao, oder? Das heißt, in ihnen steckt das Potenzial, in ihnen stecken die Möglichkeiten zu siegen. So muss man das übersetzen. Jesus, der in göttlicher Morphe, der in göttlichen Möglichkeiten sich befand. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was Jesus eigentlich gemacht hat, bevor er an Weihnachten geboren wurde? Wenn man die Geschichte von dem Sohn Gottes Menschen erzählt, beginnt man meist mit Weihnachten. Und das ist schon falsch. Jesus war ja schon immer da. Ich meine, vor Weihnachten war ja schon eine ganze Ewigkeit der Sohn Gottes da. Es lohnt sich ja mal darüber nachzudenken, was war da eigentlich? Hat da jemand eine Idee? Man kann übrigens in der Bibel nachschlagen, was er gemacht hat. Wenn ich 2 Seiten weiterblättere in der Bibel, komme ich in den Kolosserbrief. Und im Kolosserbrief steht klipp und klar, was Jesus die ganze Zeit gemacht hat, bevor er sich auf diese Welt begeben hat. Da heißt es zum Beispiel in Kolosser 1, das ist wieder ein Christushymnus, wieder ein erstes Jesuslied in der Gemeinde zu Kolosse gesungen. Denn in ihm, Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, das ist ab Vers 15, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, also Jesus ist schon da, bevor es die Schöpfung überhaupt gab. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, alles, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn geschaffen und zu ihm geschaffen, das heißt in Bezug auf ihn, damit es in Beziehung zu ihm stehen kann. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Das heißt, Jesus hat die gesamte Zeit vor Weihnachten alle göttlichen Möglichkeiten, er, der göttliche Möglichkeiten hatte, die hat er voll ausgelebt, voller Kreativität. Permanent hat er Menschen geschaffen, permanent hat er Menschen bewahrt, permanent hat er geschaffen, bewahrt und hat die ganze Welt mit dem Vater regiert, zusammengehalten, das Universum, Sichtbares, Unsichtbares, alles Mögliche. Der hat so richtig aus dem Vollen geschöpft. Und jetzt heißt Weihnachten nach Philipper 2, er hält sich nicht krampfhaft daran, als Gott und als Sohn Gottes zu leben, sondern er entäußert sich selbst, wörtlich übersetzt, er entleert sich selbst, er macht sich leer von seinen göttlichen Möglichkeiten und nimmt Knechtsgestalt an. Da steht im Griechischen doulos, doulos heißt Sklave, Gestalt, da steht wieder Morphe. Das heißt, er nimmt Sklavenmöglichkeiten an. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, er, der Schöpfer aller Dinge, der alles gemacht hat, jeden Menschen, jedes Tier, jede Pflanze, alles, das ganze Universum mit allen Planeten und allem, was dazugehört, der zwängt sich hinein in den Bauch, in den Mutterschoß einer vielleicht 15-, 16-Jährigen namens Maria. Die ist schwanger. Wen hat sie denn da im Bauch? Sie hat im Bauch den Sohn Gottes. Martin Luther singt im Weihnachtslied, er wechselt mit uns wunderbar, nimmt Fleisch und Blut an. Der Schöpfer aller Dinge verwandelt sich. Das ist die Metamorphose Gottes. Morphe, Gestaltenwandel, Möglichkeitenwandel. Wir lesen dann so in der Bibel, im Lukas-Evangelium Kapitel 2, und Maria wickelte ihn in Windeln. Und dann singen wir am Heiligen Abend, stille Nacht, heilige Nacht, holder Knabe im lockigen Haar. Also, ich habe 4 Kinder. Und ich habe Tausende von Windeln gewickelt. Tausende. Zehntausende. Und irgendwann kam der Punkt. Ich weiß noch wann und ich weiß noch wo. Das war in Spanien im Urlaub. Wir hatten unserem Sohn gesagt, und wenn du nicht endlich auf die Windeln verzichtest und erkennst, dass eine Toilette besser ist, dann kommst du nicht in den Kindergarten. Und dann hat er tatsächlich die Toilette benutzt. Ich bin in die Luft gesprungen und habe gesagt, endlich nach 8 Jahren windelfreie Zone im Hause Scheuermann. Halleluja. Warum wickelt sie denn ihn in Windeln? Weil er da reingeschissen hat. So einfach ist es. Hier wird etwas deutlich. Der Schöpfer wird Geschöpf. Der alle Möglichkeiten hatte. muss es jetzt lernen, sauber zu werden. Vielleicht ist er mit 2 Jahren sauber gewesen. Ich weiß es nicht. Der musste sprechen lernen, der musste laufen lernen, der musste Zimmermann lernen, der musste einen Beruf lernen. Es gibt ja Leute, die denken, der war so ein kleiner Supermann. Jesus konnte schnipsen und dann konnte er sich von Bethlehem nach Jerusalem beamen. Nein, der musste laufen. Der musste laufen. Und er hatte Hunger. Und er hatte Durst. Und er hat geweint. Und er hat sich gestoßen an irgendwelchen Dingen. Und der ist tatsächlich Mensch, ganz und gar Mensch geworden. Was für ein Mensch, haben wir gerade gesungen. Was für ein Gott. Es gibt ein Gedicht von Kurt Marti, da heißt es: Ich wurde nicht gefragt bei meiner Zeugung, und die mich zeugten, wurden auch nicht gefragt bei ihrer Zeugung. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte ja. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt, und die mich gebar, wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte ja. Ja, Vater, ja, ich mache das. Ich, der Schöpfer, ich entleere mich aller Möglichkeiten. Ich krieche hinein in den Bauch einer Frau, in ein Geschöpf. Ich werde selber geschöpft. Ich lasse mich gebären. Ich werde wie ein winziges Kind, völlig nackt und bloß und muss alles lernen. Ich mache das. Ich gehe zu diesen Menschen hin. Ich tue das. Es ist unglaublich, was sich da an Weihnachten vollzogen hat. Da beginnt die große Rettungsaktion Gottes. Und diese Rettungsaktion Gottes hat das Ziel Golgatha, hat das Ziel Kreuz. Metamorphose, Gestaltenwandel Gottes. Ja, nun sagt ihr vielleicht, Moment, der hat doch Wunder getan. Der konnte doch heilen. Also der hat doch ein bisschen göttliche Möglichkeiten, hat er sich doch irgendwo in der Westentasche gebracht. Irgendwo hat er sie doch gehabt. Nein, nein. Alle seine Wunder, alle seine Heilstaten hat er aus der direkten Verbindung mit dem Vater heraus erbeten. Im Aufblick zu Gott hat er gesagt, Vater im Himmel, gib du mir die Kraft, dass ich jetzt heilsame Werke tun kann. Aber er hat sich all seiner Möglichkeiten entäußert, entleert, verzichtet freiwillig darauf. Ich habe mal einen Film gesehen, ein englischer Film, der das Leben von dem großen Philosophen und Christen C.S. Lewis beschreibt. Dieser Film heißt Späte Liebe. Da sieht man so zwei englische Typen sitzen im Wohnzimmer am Kamin. Es ist Weihnachten. Sagt der eine zum anderen, heute ist Weihnachten. Sagt der andere, was bedeutet das? Sagt der erste, Gott wird Mensch. Sagt der zweite, dann müsste Gott verrückt sein. Als Option, Gott zu sein, also Gott sein zu dürfen und dann Mensch zu werden, das ist verrückt. Ja, Jesus hat sich verrückt gemacht für uns im Gehorsam dem Vater gegenüber. Er hat sich verrückt vom Himmel, von der Ewigkeit. Verrückt in Raum und Zeit, in Fleisch und Blut, geschöpft. Der Schöpfer wird geschöpft. Und als er auf diese Erde kommt, da sagt er, warum er das gemacht hat. Er bezeichnet sich immer als der Menschensohn. Und dann sagt er den Leuten, die um ihn her sind, er sagt, ich bin gekommen, der Menschensohn, ich bin gekommen, damit ich die Werke des Teufels zerstöre. Gott wird Mensch in Jesus Christus und geht diesen Weg bis ans Kreuz, um die Werke des Teufels zu zerstören. Noch einmal Philippa. Er, der in göttlicher Gestalt war, also der göttliche Möglichkeiten hatte, hielt es nicht für einen Raub. Er fühlte sich nicht beklaut, als ob man ihn beraubt. Hielt sich nicht krampfhaft daran, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ich habe das versucht zu bedeuten, was das bedeutet, und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das heißt, Gott steigt ab vom Himmel hinein in diesen Raum und Zeit. Und nun spielt Jesus nicht die Rolle Mensch, sondern er wird Mensch. Im Mittelalter erzählt man eine Geschichte. Da wollte ein König mal wissen, wie das gemeine Volk über ihn denkt. Also verkleidet er sich als einfacher Mensch, geht in die erstbeste Kneipe, setzt sich an den Tresen und lauscht mal, wie die Leute so über den König reden. Nachdem er das alles aufgenommen und wahrgenommen hat, verlässt er die Kneipe und geht wieder in sein Schloss. Jetzt weiß er, wie die Leute denken. Viele denken, Jesus hätte sich verkleidet. Jesus spielt die Rolle Mensch auf Erden. Viele denken, er ist doch Gott. Mich fragte mal ein junger Kind, du hör mal Martin, die Sache mit dem Kreuz kann ja ganz so schlimm nicht gewesen sein. Das hat ihm doch gar nicht richtig wehgetan. Sag ich, wie kommst du da drauf? Ja, der war doch Gottes Sohn. Der war immun gegen Schmerzen. Und hat dieses Kind gedacht, Jesus ist wie so ein Superman. Ja, den kann man beschießen und das prallt alles ab. Man kennt das ja aus Filmen, ja. Da gibt's so Typen, da kannst du drauf schießen, die haben alle schusssichere Weste. Ja, oder die sind völlig immun gegen Schmerzen, da passiert nichts. Die sind eben Supermänner. Und manche denken, Jesus spielt die Rolle Mensch, aber er ist gar nicht Mensch. Wenn ihr mal die Szene lest, etwa 12 Stunden bevor Jesus am Kreuz bitterlich krepiert. Und ich sage bewusst das Wort krepiert. Da war er am Abend vorher, in der Nacht vorher in einem Garten. Man nennt diesen Garten Gethsemane. Und Jesus hat gesagt, ich gehe diesen Weg, Vater, als Gehorsamsschritt, weil ich weiß, du willst die Menschen retten. Und das ist der einzige Weg, dass ich die Schuld aller Menschen auf mich nehme und dass ich den Teufel besiege und die Werke des Teufels und den Tod besiege, den Teufel besiege, die Sünde besiege. Und ich mache das, ja. Und jetzt hat er all dies auf sich genommen. Und 12 Stunden bevor er am Kreuz ruft, es ist vollbracht, das heißt, ich bin am Ziel, es ist alles geschehen, es ist der Glücksfall eingetreten, da schwitzt er Schweiß und Blut und betet. Und wisst ihr, was er da sagt? Da sagt der Vater, er wendet sich an Gott, an seinen Vater. Vater, ich kann nicht mehr. Vater, ich will nicht mehr. Vater, es ist mir zu schwer. Ich kann diesen Weg nicht bis in die letzte Konsequenz zu Ende gehen. Nimm doch diesen Kelch des Leidens, nimm doch diesen Weg des Sterbens, nimm doch diesen Weg des am Kreuz bitterlich Sterbens, nimm das doch bitte von mir weg. Vater, ist's möglich? Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann gib es doch, dass das mir erspart wird, das Kreuz. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben gerade nachgedacht, was er alles getan hat, damit er ans Kreuz geht, damit er die Schuld aller Menschen vergibt, damit er die Strafe aller Sünde auf sich nimmt. Und kurz bevor er es erreicht hat, kurz bevor er am Ziel ist, da sagt er, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, bitte, bitte lass es anders geschehen. Und er bricht zusammen. Und alle Freunde haben sie ihn verlassen. Er ist völlig mutterseelenallein. Und dann ringt er sich das noch ab, aber nicht wie ich jetzt bete, sondern wie dein Wille ist. Dein Wille soll sich durchsetzen. Lass es so geschehen, wie es dein Wille ist. Wer diese Szene des Garten Gethsemanes liest in der Bibel, der kann nicht mehr sagen, Jesus war ein Supermann, das hat ihm doch alles nichts ausgemacht. Sondern Gott riskiert sich selbst in der Sendung seines Sohnes. Und Jesus trifft auf den brutalen, teuflischen Angriff des Widersachers. Und er hat Angst davor. Und er weiß nicht, ob er es schafft. Und er möchte am liebsten, dass dieses schreckliche Geschehen ihm erspart bleibt. Und doch heißt es, und er ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Jetzt muss man nochmal drüber nachdenken, was heißt eigentlich Kreuzestod? Er stirbt nicht irgendein Tod, sondern er stirbt den Tod am Kreuz. Im Alten Testament heißt es, von Gott verflucht, von der höchsten Instanz, von Gott selbst, verflucht ist der, der ans Holz gehängt wird. Das heißt, und davor hat Jesus die größte Angst, dass er den Weg ans Kreuz geht, in die Situation hinein, wo Gott auf ihn eindrischt. Weiß nicht, ob ihr schon mal jemals über das Kreuzesgeschehen so nachgedacht habt. Man kann die Passionsgeschichte lesen und man wird feststellen, der Petrus macht eine ganz schlechte Figur, der verleugnet ihn. Der Pilatus macht eine ganz miese Figur, der ist juristisch völlig daneben. Der Kaiphas als religiöser Führer und hoher Priester ist auch unmöglich in seinem Urteilen. Der Judas, der Verräter, das ist der allerletzte Typ, der ihn für so ein paar Silbergroschen preisgibt. Also diese ganzen Typen da, Petrus, Judas, Kaiphas, Pilatus, schlimm, Versager. Das sind alles Requisiten. Das sind alles Requisiten für ein ganz, ganz anderes Gestehen. Jesus stirbt nicht, weil Petrus ihn verleugnet, weil Judas ihn verrät, weil Pilatus ihn verurteilt und weil der Kaiphas als hoher Priester das Urteil mitträgt. Das sind nicht die Gründe, warum Jesus stirbt. Wisst ihr, warum Jesus stirbt am Kreuz? Sterben musste am Kreuz. Er stirbt am Kreuz, weil der Vater ihn totschlägt. Das ist Kreuz. Das ist das, was am Kreuz passiert. In unserem Gemeinschaftsliederbuch gibt es ein Lied, da heißt es, du großer Schmerzensmann. Müsst ihr mal lesen. Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen. Jesus nimmt tatsächlich die Strafe für Sünde, für die Trennung von Gott, für alle Schuld, er erträgt sie. Und hier wird am Kreuzestod etwas deutlich von dem, was Sünde und Schuld ist. Wir kokettieren ja damit. Ach, hast du mal wieder gesündigt, ja, Sahnestückchen oder was weiß ich. Wisst ihr, was Sünde ist, biblisch gesehen? Sünde ist vergleichbar einem Bumerang, den ich wegwerfe. Und der eine solche Dynamik hat und solch eine Fahrt aufnimmt und der Bumerang hat, wenn er geworfen wird, hat die Eigenschaft, dass er zurückkommt. Und Sünde ist folgendes, ich sündige und diese Sünde hat die Kraft und die Macht, auf mich zurückzukommen und spaltet mir den Schädel, dass ich sterben muss. Die Bibel sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Sünde bedeutet ja getrennt werden vom Leben, das heißt getrennt werden von Gott. Und wer getrennt ist von Gott, muss unweigerlich sterben. Es geht nicht anders. Und was passiert nun? Die Sünde hat also eine Macht. Das ist eine Wirklichkeit, eine zerstörerische, todbringende Wirklichkeit. Und jetzt kommt der eine, der Sündlose. Jesus Christus, der Sohn Gottes, und stellt sich an meine Stelle hin. Und jetzt kommt die Sünde, der Bumerang, der den Tod bringt und schlägt auf ihn ein und spaltet ihm den Schädel. Und Jesus Christus stirbt und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Grund, warum Jesus stirbt. Weil Gott ihn tatsächlich verlässt. Jetzt muss man sich noch überlegen. Er, der immer sagte, ich und der Vater, wir sind eins. Jesus war so intim mit seinem Vater. Es gibt keine innigere Liebe, es gibt keine Intimität, die stärker ist als das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Es ist unglaublich. Jetzt war er bereit, den Himmel zu verlassen. Aber auf der Erde hatte er immer Kontakt mit dem Vater und hat aus der Kraft und aus der Verbindung mit dem Vater agiert, geredet, gehandelt. Und jetzt geht er tatsächlich diesen Weg ans Kreuz und er trägt den Tod, den wir verdient hätten. Unsere Schuld. Und er erträgt das, dass Gott ihn, weil er sich zur Sünde gemacht hat. Christus hat sich für uns zur Sünde gemacht. Und als Gott aus dem Himmel den Gekreuzigten sieht, da sieht er nichts als den Sünder. Und der passt nicht zu dem lebendigen, heiligen Gott. Den muss er verlassen und daran stirbt Jesus Christus. Aber welche Macht, bleiben wir im Bild, welche Macht hat dieser Bumerang jetzt noch? Der hat sich ausgetobt. Der hat ihm den Schädel zerschlagen. Was hat er also dann nicht mehr? Er hat nicht mehr die Macht, mich umzubringen. Er kann mich nicht mehr treffen, weil er ihn getroffen hat. Weil Jesus an meiner Stelle das getan hat. Wisst ihr, das ist kein Unfall, Golgatha. Sondern das ist das bewusste Hineingehen aus Gehorsam dem Vater gegenüber, hineingehen in Raum und Zeit, in Fleisch und Blut, in den menschlichen Begrenzungen, bis hin zum Sterben. Der das Leben geschaffen, gestiftet und gemacht hat, geht bis hinein in die Gottesentfremdung, wo Gott ihn verlässt und wo er daran stirbt und die letzte Konsequenz auf sich nimmt, damit ich lebe und du lebst. Übrigens, das ist ein Geschehen, das ist keine Philosophie. Die Bibel macht sehr deutlich, wir folgen nicht irgendwelchen philosophischen Gedanken. Wir folgen nicht irgendwelchen Fabeln. Wir folgen nicht irgendwelchen Utopien. Utopien sind Dinge, die keinen Ort haben, die keine Existenzberechtigung haben. Sondern das ist passiert damals vor 2000 Jahren. Damals ist es passiert und hat heute Gültigkeit für jeden Menschen. Und wer glaubt, der hat. Wer nun an Jesus Christus glaubt, wer sagt, ja, das ist auch für mich geschehen, wenn ich Abendmahl feiere, Christi Blut für dich vergossen. Ja, ich sage ja. Dann lebe ich. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Denn der Tod, der Teufel, die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Nur noch deine äußere Hülle wird sie verderben. Ich muss häufig Menschen begraben und Beerdigungen halten. Und ich sage dann, wenn ich einen Glaubenden beerdigen kann, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Tod und Teufel müssen sich schämen, haben wir an Weihnachten gesungen. Sie haben überhaupt nichts mehr, sie haben keine Relevanz mehr, sie haben keine Macht mehr. Sie können nur noch dieses irdische Leben, diese irdische Hülle, diesen Körper, den können sie noch anknabbern. Mehr nicht. Es ist vorbei. Der Teufel ist in seinen Rückzugsgefechten zwar noch mächtig am Wirbeln, aber er hat verloren. Denn Christus hat diesen auferweckt. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes. Es ist unglaublich. Jesus hat den Weg Gottes, den Plan Gottes zum Heil, den Plan, um den Teufel zu besiegen, um die Schuld zu sühnen, um Vergebung tatsächlich zu praktizieren. Er hat diesen Weg gewählt und ist diesen Weg gegangen. Und deshalb ist das der Zielpunkt des Heiles, der Glücksfall, so wie Stefan Kuhn es bezeichnet. Kein Unglück, sondern ein Glück für uns und für alle, die das annehmen und die daran glauben. Ich wünsche euch, dass euch das Leiden und Sterben von Jesus Christus die Quelle des Glaubens ist, die Quelle der Freude ist. Natürlich, als Jesus stirbt, hat sich der Teufel ausgetobt. Er schlägt auf ihn ein, benutzt sie alle, Petrus, Judas, Pilatus, Kaiphas und alle. Er benutzt sie alle und das Volk, das schreit, kreuzige ihn. Und der Teufel scheint zu triumphieren. Jetzt ist der Sohn Gottes, jetzt ist er besiegt. Aber es ist wie, und damit schließe ich, es ist wie in einer Kirche, schließe mit einem Bild von Martin Luther. In einer Kirche gibt es eine Orgel. Und dort gibt es den Orgelspieler, der heißt Jesus Christus. Und es gibt den Teufel, der schnaubt und wütet. Und er sitzt am Blasebalg. Früher musste man den Blasebalg noch treten, das macht heute ein elektrischer Motor, damit die Orgel Luft hat, damit sie Register gezogen werden können. Und seit dem Sieg auf Golgatha ist eines klar, die Rollenverteilung ist klar. Jesus spielt Soli Deo Gloria, allein Gott in der Höser Er. Jesus Christus herrscht als König, der Teufel kann sowas nicht hören, weil er möchte regieren, er möchte siegen. Und der tritt und schnaubt, aber er sitzt am Blasebalg. Und er muss immer mehr schnauben und treten und es können immer mehr Register gezogen werden. Und es wird immer lauter, der eine Gesang, Soli Deo Gloria. Und so endet dieser Christushymnus. Die Ehre Gottes wird so, auf diese Weise, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, so wird die Ehre Gottes groß. Warum? Weil wir gerettet sind. Weil wir wieder Zugang zu Gott haben. Weil die Sünde überwunden ist, weil der Tod überwunden ist und weil der Teufel besiegt ist. Deshalb kann sein größtes Schnauben, wo er Jesus eins nach dem anderen mitgibt, kann nur noch die Ehre Gottes und den Sieg Gottes proklamieren und ihn größer machen. Ich wünsche uns, dass wir heute Morgen ein klein wenig mehr über dieses Geschehen am Kreuz staunen konnten. Er hat alles für uns vollbracht. Ich möchte beten. Jesus Christus, immer wieder kommen wir an die Grenzen dessen, was wir verstehen können. Aber du, Herr, willst nicht einfach verstanden werden, sondern angebetet werden. Dein Weg ans Kreuz hat dich alles gekostet und es ist der Beweis deiner Liebe zum Vater und zu uns. Wir wollen es lernen, darüber zu staunen. Und dich zu lieben und dich zu ehren. Und das ganze Geschehen ist für mich, für dich, für jeden Menschen passiert. Ich nehme das in Anspruch. Ich glaube dir, dass du auch für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Und ich glaube, dass du auch den Tod endgültig überwunden hast. Und ich freue mich, dich einmal von Angesicht zu sehen. Und ich möchte diese Botschaft, die so grandios ist, möchte diese Botschaft vielen Menschen weitersagen. Gib, dass wir von diesem Tag diese Botschaft mitnehmen. Deine Liebe hat dich alles gekostet und gibt uns das Leben. Wir ehren und preisen deinen Namen. Du bist unser Erlöser und Heiland und Herr. Amen.